Herzlich willkommen zur 42. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Streditz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäudeenergieberater. In dieser Folge geht es um das Thema Heizungsmonitoring, also eine kontinuierliche Erfassung von Daten, um den Betrieb einer Heizung effizienter zu gestalten. Darüber habe ich mit Markus Rackel gesprochen. Er ist Teamleiter beim Kompetenzzentrum Energieeffizienz durch Digitalisierung, kurz KEDI, bei der DENA, der Deutschen Energieagentur. Das Gespräch mit ihm habe ich auf dem Energiewendekongress der DENA geführt, der Anfang November in Berlin stattgefunden hat.
Ja, Markus, erstmal vielen Dank, dass du hier für die Podcast-Folge bereitstehst und mit mir über das Thema Heizungsmonitoring sprechen willst. Wir sind hier auf dem Energiewendekongress der DENA und ein großes Thema, was sich ja hier durch alles durchzieht, ist das Thema Digitalisierung. Ja? Und eine Möglichkeit, die Digitalisierung eröffnet, ist ein Heizungsmonitoring. Und in einem Dossier des KEDI heißt es dazu, dass über den Betriebszustand von Heizungsanlagen häufig kaum was bekannt ist und viele ineffizient arbeiten und Heizungsmonitoring mit einer nachgelagerten Anlagenoptimierung eine Möglichkeit ist, mehr Transparenz, Energieeffizienz und einen wirtschaftlichen Betrieb zu realisieren. Das wäre schön, wenn du das mal erklären könntest, was genau man sich denn darunter vorstellen kann.
Also vielen lieben Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich dabei sein darf oder ich den Podcast mit dir besprechen darf. Ja, was verstehen wir unter Monitoring oder Digitalisierung? Zu Beginn vielleicht möchte ich kurz was zu dem Begriff Digitalisierung sagen, weil das natürlich ein großer Begriff ist und der auch häufig für, ja, Verwirrung sorgt. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, reden wir immer erstmal von Daten. Wir brauchen an der ersten Stelle der Digitalisierung stehen Daten. Wir brauchen Daten, Informationen zu irgendwelchen Zuständen. Und ich vergleiche das ganz gerne auch immer mit Vorlauftemperatur. Ich habe eine Zahl 70. Die Zahl 70, die interpretiere ich. Aha, ich habe jetzt eine Vorlauftemperatur von 70 Grad Celsius, habe ich eine Information. Wenn ich diese Zahl 70 analysiere, sage, okay, Vorlauftemperatur 70 Grad, da kann ich ja Spiegeleier drauf kochen, das ist viel zu viel. Ich kann auch eine Vorlauftemperatur auf 60 Grad runterfahren, dann bin ich beim Wissen. Und wenn ich jetzt in die Optimierung gehe, dann habe ich eigentlich auch erst die Wertschöpfung. Also wenn ich jetzt in die Anlagentechnik runtergehe und eben die Vorlauftemperatur reduziere, dann habe ich eine Wertschöpfung. Das ist das, was wir immer bedenken, dass wir immer sagen, okay, wir brauchen eine Wertschöpfung in dem, was wir machen. Also wir digitalisieren nicht wegen der Digitalisierung wegen, sondern wir digitalisieren, um auch eine Wertschöpfung zu generieren. Und das ist bei uns eben der Fokus Energieeffizienz. Vielleicht erstmal deswegen Digitalisierung. Und wenn wir jetzt in den Gebäudebestand reingehen, vor allem auch in den Mehrgeschoss-Wohngebäudebereich oder auch in den, ja, Nicht-Wohngebäudebereich im kommunalen Sektor, was so unsere Fokuszielgruppen sind, stellen wir fest, dass wir dann in der Regel keine Daten haben. Es gibt einmal die Jahresabrechnung aus dem Keller, sage ich jetzt mal, und das war es in der Regel. Das hat unterschiedliche Gründe, aber das ist ein Fakt. Und in dem Moment, wo ich erstmal ausreichend Daten aus dem Keller habe, das müssen oftmals gar nicht so viele Daten sein, also ich brauche gar nicht so viele Sensoren, kann ich erstmal Anomalien feststellen im Heizungsstrang, in der Anlagentechnik und kann die dann entsprechend optimieren. Und das ist unser Fokus, weil schlussendlich die 80% des Endenergieverbrauchs in Gebäuden in der Regel durch den Heizungskeller gehen, das heißt für die Erzeugung von Warmwasser und Raumwärme. Und deswegen haben wir da einen großen Hebel und wenn wir sagen oder wenn wir feststellen aus unseren Best Case, aus unseren Praxisbeispielen, 10, 20% Energieeinsparung nur durch Optimierung der bestehenden Anlagentechnik. Also ich habe jetzt noch kein Bauteil ausgewechselt. Dann ist es eine ziemlich tief hängende Frucht, die wir da pflücken möchten.
Okay, also die Basis des Ganzen ist die Datenerfassung.
Ja.
Du hast gesagt, ich brauche gar nicht so viele Sensoren, aber ich muss, ist das was, was ich nachträglich verbaue, wo ich Sensoren quasi in die Anlage installiere und dann die Möglichkeit habe, Daten zu erfassen? Oder wie ist das?
Genau, es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn man jetzt vom Neubau spricht, dann kriegt man meistens aus den Pumpen, aus den Heizungsanlagen, also aus den Brennern oder aus den Hast, also aus Anschlussstationen, je nachdem, was man eben für einen Wärmeerzeuger hat, kriegt man viele Informationen schon raus. Häufig ist es auch bei älteren Anlagen ein bisschen schwierig, Stichwort Schnittstellenproblematik. Hier gibt es aber Lösungen und das sind dann wirklich diese nicht-invasiven, nachträglich installierten Sensoren. Und man kann jetzt sagen, okay, ich sag mal, wenn man sagt 100% Effizienz, also wir wollen die Anlage so effizient wie möglich betreiben, dann brauche ich vielleicht auch mehr Informationen als von 7 Sensoren. Und dann ist es auch sinnvoll, wenn ich direkte Anschlüsse oder direkte, ja, Informations- oder Schnittstellenanschlüsse zur Anlage habe. Wenn wir aber sagen, okay, wir wollen so einen Pareto-Punkt erstmal erreichen, also 80% der Effizienz erreichen, dann reichen wirklich 5, 6, 7 Sensoren in der Regel, die ich nachträglich nicht invasiv eben installieren kann. Und das macht die Sache, ja, auch, sag mal, praktikabel.
Okay. Und dann geht es natürlich darum, wahrscheinlich das kontinuierlich diese Daten zu erfassen. Ab was für einem Zeitraum kann ich denn dann mit den Daten schon was anfangen,
Ja.
sage ich jetzt mal.
Also in der Regel, also wir sagen, es muss ein kontinuierlicher Prozess sein. Definitiv. Also es bringt nichts, einmal im Monat zu messen, zu gucken, wie ist der Verbrauch. Okay, daran kann ich jetzt keine Anomalien feststellen. Vielleicht gravierender, wenn ich sehe, okay, ja, den Monat war es deutlich mehr, weil irgendwo eine Leckage ist oder sowas. Aber an sich kann ich damit keine Effizienzpotenziale identifizieren. Das heißt, wir reden von einem kontinuierlichen Prozess. Jetzt kann man darüber streiten, ob man minütlich misst ob man viertelstündlich misst oder stündlich misst. Da können wir jetzt noch keine konkrete Aussage machen oder haben wir uns noch nicht festgelegt. Ja, aber auf jeden Fall kontinuierlich und das mehrfach täglich, um überhaupt erstmal ja, Potenziale zu identifizieren. Und also die ersten Potenziale kann man schon relativ schnell erkennen, wenn man sieht, okay, Vorlauftemperatur deutlich zu hoch als eigentlich erforderlich. Nachtabsenkung gar nicht vorhanden. Und dann, ich sag mal, über ein, zwei Heizperioden, ne, dann hat man die Anlage eigentlich richtig, richtig super eingestellt in der Regel. Ja, das braucht man schon. Und also so über so einen Zeitraum redet man.
Okay, Voraussetzungen, Sensoren. Für welche Heizungsanlagen und für welche Gebäude ist denn so ein Heizungsmonitoring geeignet?
Ja, also Heizungsanlagen, ich sag mal, alle Heizungsanlagen außer Kachelöfen.
Okay.
Also sobald ich eine Gasheizung, eine Ölheizung, Fernwärmeübergabestation habe, das ist für alle Anlagen sinnvoll. Wir haben auch für alle Anlagentypen Beispiele bei uns im KEDI. Also wo man sagen, okay, da haben wir Showcases mit Wohnungsgesellschaften in der Regel, beziehungsweise auch mit der Kommune, wo wir eben wirklich alle Anlagentypen durch haben, wo wir überall feststellen, wir haben Potenziale zwischen 10%, 20%, 25% durch Optimierung bzw. eingebaute Sensoren, Analyse und dann anschließende Optimierung der Anlagentechnik. Und das sind wirklich immense Summen. Da wurde kein Bauteil ausgetauscht. Also da wurde keine Pumpe gewechselt, da wurde nicht der Trenner gewechselt oder irgendwas. Es ist wieder bestehend in Anlagentechnik in der Regel zwischen 10% und 20% Energieeinsparung relativ simpel zu erreichen. Erforderlich ist aber ein kontinuierliches Messen. Also das habe ich nicht gleich nach der ersten Nacht, sondern ich muss eben kontinuierlich messen, um dann die Potenziale zu identifizieren. Die Herausforderung dabei ist eigentlich gar nicht, die Potenziale zu identifizieren. Also das ist eine Herausforderung, aber die nächste Herausforderung ist dann natürlich eben wirklich dann den eigentlichen Schritt zu gehen, der Optimierung. Weil das ist oftmals, was dann vergessen wird oder was nicht beachtet wird, das so, jetzt muss jemand machen. Entweder habe ich eine Gebäudeautomation, die das automatisch macht, das wäre so der heilige Gral, sage ich jetzt mal, ist aber in der Regel bei bestehenden Anlagen nicht der Fall. Das heißt, es muss tatsächlich jemand in den Keller gehen und dann die Anlage entsprechend optimieren, einstellen. Das ist natürlich der Knackpunkt und das muss geschehen.
Wer das letztendlich umsetzt, dieses Monitoring, da würde ich gerne später nochmal drauf zu sprechen kommen. Eine Frage zu dem Dossier des KEDI, was ich vorhin schon erwähnt hatte, war von verschiedenen Monitoring-Strategien die Rede. Könntest du das mal erklären?
Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel in einem klassischen märkisches Wohngebäude bin. Also ich bin eine Wohnungsgesellschaft, ich habe einen belegten Zustand, also die Wohnungen sind alle belegt. Ich möchte ungern reingehen, ich möchte ungern an die Heizkörper rangehen. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich im Heizungskeller bleiben. Das heißt, ich werde Sensoren verbauen, entsprechend die Anlage optimieren, aber alles aus dem Heizungskeller heraus. Jetzt gibt es die nächste Stufe, die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel digitale Thermostate an den Heizungsanlagen habe, beziehungsweise an den Heizkörpern habe, die bestenfalls vielleicht auch mit der Heizungsanlage kommunizieren im Keller stehen. Das ist zum Beispiel für Nichtwohngebäude wie zum Beispiel Schulen oder Verwaltungsgebäude dann durchaus sinnvoll, weil ich dann, ja, sagen wir Beispiel, Schule, Heizkörper ist auf, Fenster ist auf, das ganze Wochenende, ja, es wird nichts erkannt, die Wärme geht einfach raus. Das würde eben so ein digitales Thermostat erkennen und entsprechend runterregeln. Da ergibt das Sinn. Das ist dann quasi schon eine nächste Stufe der Digitalisierung. Entsprechend muss ich das vorher bedenken. Möchte ich das nicht haben? Ich kann das mit einem Stundenplan noch kombinieren, weil ich sage, okay, ich habe noch einen Raumbelegungsplan, dass entsprechend die Räume vorgeheizt werden oder gar nicht geheizt werden, wenn eben an dem Tag in dem Raum nicht stattfindet. Das heißt, ich muss immer schauen, wer bin ich? Bin ich eine Wohnungsgesellschaft? Was habe ich für Erfordernisse? Was sind meine Rahmenbedingungen? Und darauf aufbauen kann ich dann entsprechende Digitalisierungsmaßnahmen durchführen. Wenn ich zum Beispiel so eine Komplettsanierung mache von einem Gebäude, von einem Wohngebäude, dann kann ich natürlich auch in die Räume reingehen. Dann ist es sinnvoll, auch über digitales Thermostate nachzudenken. Und das verstehen wir unter Digitalisierungsstrategien oder Strategien des Monitors.
Okay. Und jetzt die Frage, wer setzt das um? Wer macht das Monitoring?
Ja, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Auch da muss man schauen, wie sind meine Rahmenbedingungen. Ne? Also wir sprechen da ganz gerne von einem Anamnesebogen. Ne? Ich mache als Wohnungsgesellschaft oder eben als Kommune erstmal, schaue ich, was habe ich denn für Rahmenbedingungen? Was habe ich für Möglichkeiten? Kann ich investieren? Kann ich nicht investieren? Kann ich selber die Technik kaufen und kann ich selber dafür sorgen, die Anlagen zu optimieren? Es gibt Wohnungsgesellschaften, die haben 1.500 oder 500 Wohneinheiten, die haben vielleicht gar nicht Ressourcen, die haben gar nicht eigene SHK-Kräfte. Ne? Da heißt es, da müsste es dann entsprechend von extern gemacht haben. Und sagt, okay, ich habe eben, gibt einige Anbieter, die eben dann sagen, okay, wir gehen in die Anlagentechnik rein, wir setzen unsere Sensoren und wir übernehmen auch die Optimierer. Oder wir gehen mit den Sensoren rein, liefern euch die analysierten Daten und ihr optimiert selber. Also da gibt es dann unterschiedliche Geschäftsmodelle, wie das ablaufen kann. Wo wir gerne hin wollen, ist auch, dass Handwerksunternehmen das als ein neues Geschäftsmodell für sich entdecken. Sagen, okay, ihr seid unsere Kunden, Und wir bieten euch an eine Effizienzsicherung der Heizungsanlage. Und das als Geschäftsmodell, als Service. Wir analysieren eure Anlagen. Wir gucken, dass sie immer in einem optimalen Bereich laufen. Ihr spart dadurch Betriebskosten, Energiekosten. Und wir verlangen eine kleine Servicegebühr. Das ist was anderes als die einmaljährliche Wartung der Anlage, weil da wird es auf Standard in der Regel gestellt. Da wird nicht auf Effizienz geschaut. Kann man gar nicht in dem Fall, wenn ich einmal im Jahr gucke, ob alles funktioniert.
Du hast jetzt die Einsparpotenziale. Also wenn wir jetzt über den Nutzen mal sprechen, die Einsparpotenziale auch schon angesprochen. Ist es denn auch so, dass ich da diese gesetzlichen Anforderungen, was Heizungsoptimierung betrifft, damit erfüllen kann?
Ja, also genau, das ist der Punkt. Gerade sagen wir Gebäudeenergiegesetz 71a, das betrifft vor allem ja erstmal die Nichtwohngebäude mit einer Netz- oder Heizungsanschluss von über 290 kW. Diese Anlagen müssen gemonitort werden. Man redet von Gebäudeautomation, aber in Bestandsgebäuden ist es runtergebrochen, Gebäudemonitoring oder Energiemonitoring. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Anlage monitore, kann ich einen Haken setzen, Gebäudeenergiegesetz 71a. Das Gleiche gilt auch für, vor allem dann ja Wohngebäude auch, Gebäudeenergiegesetz 60a b. Was darum geht, okay, Wärmepumpen müssen regelmäßig alle 5 Jahre, was aus meiner Sicht zu wenig ist, gecheckt werden auf Effizienz. Und entsprechend auch die Heizungsanlagen 60b dann auf Effizienzqualität sozusagen gecheckt werden, kann ich einen Haken setzen, indem ich ein kontinuierliches Monitoring betreibe. Das ist ein Mehrwert, der fällt, sage ich jetzt mal so nebenbei ab, neben der Energieeinsparung. Ich habe noch weitere Mehrwerte, wenn man da jetzt bei dem Thema vielleicht weiter überleiten kann. Ich kann, wenn ich weiß, mein Gebäude muss in 3, 4, 5, 6 Jahren saniert werden, ob es die Gebäudehülle oder die TGA, weil die Anlage schon alt genug ist oder beides zusammen. Ich kann auf Messdaten zurückgreifen, über das Monitoring, woraufhin ich viel besser auf die Sanierungsmaßnahmen planen kann und vor allem auch viel besser dimensionieren kann, wo ich dann auch als Gebäudeinhaberin natürlich schlussendlich Kosten einspare. Das ist ein ganz großer Mehrwert. Ich kann Reporting-Verpflichtungen kann ich einen Haken setzen, beziehungsweise die werden dadurch erleichtert, einen entsprechenden Monitoring. Also es gibt einiges, wir haben dann eine Mehrwerte-Landkarte bei uns auf der Website. Okay. Können Sie gerne sich mal anschauen. Die wird auch jetzt demnächst noch ein bisschen interaktiver dargestellt. Ist momentan sehr viel, aber wo man wirklich die ganzen Mehrwerte, die das mit sich bringt, aufgelistet sind. Nicht nur monetär, nicht direkt monetär, aber eben auch dann Verwaltung wird optimiert. Stichwort Havariefall. Ich kann besser erkennen, was defekt ist. Erkenne es rechtzeitig. Also das sind so Mehrwerte, die nebenbei noch abfallen, sage ich jetzt.
Ganz nebenbei, also wo man die Infos zum Heizungsmonitoring bei der Dena bekommt, den Link werden wir auch nochmal in die Shownotes packen. Also da kann man dann auch nochmal sehr gut sich das nochmal anschauen und drauf zugreifen. Hydraulischer Abgleich ist mit dem Heizungsmonitoring auch ersetzbar oder möglich?
Naja, da streiten sich ein bisschen noch die Geister, sage ich jetzt mal. Kann man nicht ganz so pauschal sagen. Also ich persönlich ich bin Strömungsmechaniker, Thermodynamiker, also ich weiß, was ein hydraulischer Abgleich auch ist. Und es wird momentan ist ja erstmal noch das Verfahren B, sage ich jetzt mal, erforderlich. Wir glauben schon, dass das in der Breite, in der Masse schwer umsetzbar sein wird, dass alle Gebäude nochmal einen hydraulischen Abgleich nach Verfahren B bekommen. Also ich glaube, das ist aus diversen Gründen wird es schwierig umsetzbar sein. Und hier können Digitalisierungsmaßnahmen durchaus helfen. Stichwort digitale Thermostate, also mit digitalen Thermostaten, die jetzt seit neuestem, also seit 2 Jahren so, auch in der Lage sein können, das können nicht alle, aber es gibt welche, die das können, den kontinuierlichen, automatischen hydraulischen Abgleich zu gewährleisten. Das funktioniert. Das ist auch aus meiner Sicht physikalisch sinnvoll, kontinuierlich auch durchzuführen. Super, großer Freund davon. Aber hier haben wir natürlich wieder das Problem, da muss man in die Wohnungen reingehen. Wenn es jetzt Wohngebäude sind, wird nicht überall stattfinden können. Wo wir gerade tatsächlich so ein bisschen drauf gucken, es gibt auch Maßnahmen des hydraulischen Abgleichs, die über den Strang gehen, also wo ich Informationen über den Strang mir einhole, wie der hydraulische Abgleich ist. Da würde ich jetzt sagen, wir werden den nicht 100%ig erreichen, aber da sind wir gerade noch so am Gucken, erreichen wir 80%? Ist eigentlich auch okay, aber da haben wir noch nicht genug Daten momentan. Da gehen wir noch nicht ganz raus. Aber Digitalisierung ist auf jeden Fall, kann da Hilfe dazu sein.
Du hattest jetzt auch schon das eine oder andere Projekt angesprochen. Das heißt, Heizungsmonitoring ist nicht auch nur einfach nur eine theoretische Möglichkeit, über die wir reden hier, sondern das wird auch schon konkret in Projekten umgesetzt. Kann man so sagen, was das für Projekte waren und was so vielleicht die Lessons learned daraus waren?
Ja, also das findet häufig, also wir haben viele Beispiele haben wir aktuell von Wohnungsgesellschaften, die das halt bei sich zum Teil erstmal als Piloten durchgeführt haben, zum Teil aber auch einen kompletten Rollout gemacht haben, die da komplett ihren kompletten Gebäudebestand, die Maßnahmen durchgeführt haben. Was ist wichtig? Wichtig ist, also technologische Herausforderungen gibt es. Die sind aber alle lösbar. Also wir reden ja auch nicht über Raketentechnik, muss man auch mal ehrlicherweise sagen. Auch Schnittstellenprobleme das ist alles lösbar. Kann eine Herausforderung sein, ist aber nicht die große, wesentliche Herausforderung. Was wichtig ist, ist auch der Punkt der Finanzierung. Haben wir ja auch eine entsprechende Veröffentlichung zum Thema Umlagefähigkeit von Digitalisierungsmaßnahmen im Gebäudebereich. Also auch das ist lösbar. Worauf zu achten ist bei der Implementierung, ist die Kommunikation, die Mitnahme der beteiligten Akteure. Also wenn wir im Heizungskeller sind, dann sind vielleicht auch die Mietenden jetzt nicht so die relevanten Stakeholder, aber zum Beispiel die Hausmeister. Die Hausmeister muss ich mitnehmen. Ich muss die rechtzeitig mitnehmen. Dass sie auch in die Technologien eingeweiht sind, dass sie die Vorteile auch für sich erkennen, dass es auch nicht als Konkurrenz betrachtet wird. Das ist natürlich ein sensibles Thema, wenn wir sagen, okay, wir gehen jetzt in die Heizungsanlagen rein, wir machen Vorschläge, wie die besser laufen sollen und der Hausmeister es jahrzehntelang vorher vielleicht anders gemacht hat. Also da muss man, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man entsprechend da die Hausmeister eben auch mitnehmen oder die Akteure, die am Ende das im Keller einstellen. Und wenn es zum Beispiel auch in die Wohnung geht mit digitalen Thermostaten, haben wir auch Erfahrungen sammeln können, da ist es ganz essentiell, dass die Mietenden mitgenommen werden, rechtzeitig mitgenommen werden. Nicht eine Woche vorher Thermostate installiert werden, sondern müssen sie wirklich rechtzeitig mitgenommen werden. Warum passiert das? Was sind die Vorteile? Was ändert sich vielleicht auch doch? Weil das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt. Das sind so die Lesson Learns haben wir wirklich bei der Kommunikation. Da ist nicht immer überall alles rund gelaufen.
Und jetzt Kommunikation vielleicht auch noch mal in einem anderen Sinne. Ich sammle ja Daten aus verschiedenen Quellen, sage ich jetzt mal. Ist da so ein Thema Schnittstelle, Standards, ist das ein Thema oder habe ich da im Prinzip ja keine Probleme, weil es einfach offene oder gängige Standards dafür gibt?
In der Regel, die Fälle, die wir bis jetzt betrachtet haben, war es tatsächlich immer so, dass die Technik nachträglich nicht invasiv installiert wurde. Das heißt, ich konnte dann, habe meine Sensoren installiert und da ist es eher ein Übertragungssystem. Also es ist dann die Frage, gehe ich über LoRaWAN, gehe ich über WLAN und so weiter. Aber die Schnittstellenproblematik, die oftmals im Spiel gebracht, war da gar kein Thema, weil okay. Es war ein System, man hat sich für ein System entschieden, Punkt. Also ein Problem wird es oder kann es werden, aber da gibt es auch Beispiele, wo ich sage, okay, ich habe einen Gebäudebestand, ich habe in einem Gebäude A habe ich eine Gastherme vom Hersteller X, Gebäude B vom Hersteller Y und ich möchte direkt auf die Anlagen zugreifen, weil die erst 5, 6 Jahre alt sind oder so, also das auch zulassen. Da habe ich natürlich dann unterschiedliche Sprachen häufig, aber auch da gibt es Anbieter, die sagen, okay, wir spielen das zusammen und übersetzen das. Also das ist eigentlich nicht das... Also in dem Gebäudesektor, Wohngebäudesektor und in dem Sektor, wo wir uns gerade aufhalten, gibt es dann die entsprechenden Lösungsangebote von Anbietern.
Du hast vorhin gesagt, ein Thema ist auch die Finanzierung.
Ja.
Jetzt gibt es ja verschiedene oder ist ja angedacht, das auf unterschiedliche Weise quasi bereitzustellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann man trotzdem was dazu sagen, auf was da an so kostenmäßig auf jemanden zukommt?
Ja, ist natürlich immer eine häufig gestellte Frage.
Ja, es ist auch eine wichtige Frage.
Ja, das ist durchaus. Also es gibt, wie gesagt, es kommt immer, es ist anbieterabhängig, es ist vom Modell abhängig, aber vielleicht um einfach mal so eine Faustzahl oder wie sagt man, also so eine überschlägige Zahl, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt meinen Heizungskeller in so eine nicht-invasive Technik investieren, 2.000, 3.000 Euro, der Größenordnung, wenn ich es selber kaufe. Wenn ich es natürlich jetzt lease oder als Service nehme, dann fallen vielleicht, sag mal, für die Mietpartei, für jede Mietpartei vielleicht eine monatliche Gebühr von 5 Euro an. Also so in der Größenordnung. Können bei den einen vielleicht 8 Euro, bei den anderen sind 3 Euro, dann will ich jetzt gar nicht, aber über diese Größenordnung reden wir. Und das ist ja genau auch der Knackpunkt, wo wir sagen, naja, eigentlich, wir reden jetzt ja nicht über Millionenbeträge. Und wenn wir aber gleichzeitig sehen, was da für Mehrwerte rausgezogen werden können, Energieeinsparung 10-20%. Und was ich vorhin schon gesagt hatte, dann sind das relativ geringe Investitionen. Klar, wenn ich 100 Gebäude habe, summiert sich das. Das ist mir auch klar. Das ist uns auch klar. Aber gerade auch mit der Möglichkeit der Umlage für Wohngebäude oder für Wohnungsgesellschaften ist das auch ein Punkt, wo man sagt, das ist auch sozial sehr verträglich. Die umgelegte Summe ist in der Realität oder dann in der Umsetzung deutlich geringer als die eingesparten Euros, wenn ich 10, 15, 20% weniger Energieverbrauch habe.
Jetzt habt ihr da schon mal so Amortisationsrechnung irgendwie durchgeführt? Oder ist es noch relativ früh, weil jetzt erst die Projekte angelaufen sind? Also, dass man irgendwie sagen könnte, das rechnet sich in so und so vielen Jahren.
Das kommt ein bisschen drauf an. Wenn wir jetzt sagen, okay, wenn ich das über den Service mache, dann brauche ich keine Amortisationsrechnung. Wenn ich über die Investition gehe, ist es natürlich ein bisschen, dann habe ich als Vermieter, sage ich jetzt mal, oder ja, als Vermieter, im Grunde genommen über die CO2-Aufteilungsgesetz kann ich quasi Kosten sparen, weil ich weniger Energieverbrauch habe. Das ist ja das Einzige, wo ich das direkt monetär berechnen kann. Die anderen Mehrwerte kann ich jetzt nicht direkt monetär darstellen. Wenn wir jetzt nur über die CO2-Kosten, die ich quasi einspare, das betrachte, dann hatten wir so zwischen 3 und 5 Jahren, je nachdem wie auch die CO2-Kosten natürlich steigen, 27, wenn der ETS2 dann startet. Also da gibt es ein großes Fragezeichen. Wenn ich aber natürlich die anderen Mehrwerte noch mit einbeziehe, dann wird die Amortisationszeit deutlich kürzer.
Okay. Noch eine kurze Frage zu den Projekten. Wie war da das KEDI oder die DENA irgendwie involviert dann?
Wir waren bis jetzt in der Regel nachträglich involviert. Das heißt, wir haben mit den Wohnungsgesellschaften oder mit den Kommunen sind wir in Kontakt gekommen und die Projekte wurden quasi von uns unabhängig durchgeführt. Genau. Wir sind jetzt natürlich, das ist dann manchmal auch schwierig, uns gibt es jetzt als KEDI 2,5 Jahren, fast 3 Jahre, Mai 23, dann wirklich nachzuweisen, okay, Wohnungsgesellschaft X hat aufgrund von uns dann sozusagen so eine Maßnahme mal durchgeführt. Das ist dann immer ein bisschen schwierig darzustellen. Aber ja, genau, das ist eigentlich immer unabhängig von uns geschehen bis jetzt.
Jetzt noch eine letzte Frage. Du hast ja schon so die ein oder anderen Herausforderungen angesprochen. Aber wenn man jetzt sich anschauen würde, wie das flächendeckend so ein Heizungsmonitoring vielleicht ausgerollt werden könnte, was sind da noch so die Hürden, die es da zu überwinden gibt, aus deiner Sicht?
Eigentlich müssen von zwei Seiten kommen. Wir müssen einerseits, für uns ganz klar, wir müssen die Kundenseite, also die Gebäudeinhaberseite, die müssen wir motivieren, sensibilisieren, das als Thema für sich zu betrachten, das auch die Mehrwerte zu zeigen, auch ein bisschen die Angst davor zu nehmen. Viele in den Wohnungsgesellschaften, in den Kommunen, sobald sie was mit Digitalisierung hören, da gehen erstmal die Scheuklappen, da gehen die Türen zu. Das ist nicht überall, aber es begegnet uns schon häufig, also dass wir da einerseits ein bisschen die Angst auch nehmen, wir auch eine Sicherheit geben. Hey, das sind die richtigen Entscheidungen, das sind die richtigen Akteure, mit denen musst du dich zusammentun, dann wirst du eine richtige Entscheidung treffen für deinen Gebäudebestand. Also da eine Sicherheit geben, dass das muss passieren. Es muss aber auch angebotsseitig noch einiges passieren. Es gibt viele Akteure, die es gerne machen. Das sind in der Regel relativ große Akteure schon, die auch große Liegenschaften gerne möchten, sondern es muss in der Breite getragen werden. Das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass auch das Handwerk, die umsetzenden Gewerke, sage ich jetzt mal, dass die das auch für sich als ein Geschäftsmodell betrachten. Und dann komme ich von zwei Seiten. Einerseits sagen die Kunden, okay, wir wollen das. Von andererseits kommen die Anbieter und sagen, okay, wir bieten das euch an. Und dann wird es auch in die Fläche weitergetragen.
Okay.
Und die Energieberatenden natürlich auch.
Und die Energieberatenden, genau. Deswegen machen wir ja hier diesen Podcast. Aber was ich jetzt gerade eben, wo ich jetzt ein bisschen so hängen geblieben bin, ist dass das Thema Digitalisierung anscheinend noch irgendwie Angst bereitet. Ja. Oder man fremdelt da einfach, weil dann ist dann die Affinität für das Thema Digitalisierung da ist.
Ja. Nein, ich glaube, also vielleicht bringen wir zwei Beispiele. Ein Beispiel, eine Kommune, wir reden jetzt nicht von einer Stadt wie Berlin oder Frankfurt oder Leipzig, sondern wir reden mal von einer kleinen Kommune mit, sagen wir, 5.000, 10.000 Einwohnerinnen. Es gibt entsprechend vielleicht einen Stadtrat oder einen Bürgermeister, eine Bürgermeisterin, die davon keine Ahnung haben erstmal. Sie müssen jetzt eine Entscheidung treffen, unsere Gebäude zu digitalisieren. Da sagt, sie brauchen erstmal ein Verständnis, was ist denn damit eigentlich gemeint? Über was reden wir eigentlich? Über eine Digitalisierung, also was ich vorhin sagte, ne? Erstmal, was ist denn der Beginn eigentlich? Und müssen eine Entscheidung treffen, Verträge zu schließen, eine Abhängigkeit zu schaffen, wo sie darüber eigentlich gar nicht so viel Wissen haben. Wir reden von der 1 und 0, das ist auch sowas, was mal aufkommt. Und da müssen sie eine Sicherheit bekommen. Da müssen wir eben sagen, okay, ganz konkret, beginnen mit dem Monitoring. Das ist auch unsere Strategie, wo wir sagen, wir bleiben erstmal nur im Heizungskeller und damit beginnst du und dann siehst du die Mehrwerte und dann kommst du langsam in das Thema rein.
Okay. Ja,
und damit bekommst du eine Sicherheit. Und die Entscheidung, die du treffen musst, das ist eben eine Investition, die relativ gering ist, oder wenn du das eben als Service auslagerst, ist das eben eine Gebühr, wo du jetzt vertraglich dich bindest für 3, 4, 5 Jahre, die ist überschaubar. Wir reden jetzt ja nicht über Millionenbeträge in der Regel. Bei den Wohnungsgesellschaften ist es eigentlich ähnlich. In den Entscheidungsebenen sind häufig Leute, die auch nicht unbedingt eine Affinität zu Digitalisierungsmaßnahmen haben. Ab einer gewissen Größe haben sie ihre Bereiche, da funktioniert das wunderbar. Und auch da eine Sicherheit geben. Bringt das wirklich was? Bringt das die Effekte, die uns gezeigt werden immer wieder? Bringt das wirklich die 10, 20%? Bin ich mir gar nicht sicher. Woher soll ich mir denn sicher sein, dass es bei uns auch funktioniert? Und da braucht es ja eine Sicherheit, die richtige Entscheidung zu treffen.
Okay, gut, dann hoffe ich, dass wir so ein bisschen vielleicht Aufklärungsarbeit jetzt in dem Zusammenhang leisten konnten. Und wir sind ja eigentlich jetzt auch schön, haben wir jetzt auch einen schönen Kreis geschlossen, weil wir damit das Gespräch damit angefangen haben, dass die Digitalisierung hier auf dem Energiewende-Kongress sich durch alles zieht. Und mit der Digitalisierung enden wir jetzt quasi auch. Ich meine, die Daten sind da und dann wäre es eigentlich nur naheliegend, auch die entsprechend zu nutzen.
Ja, ich würde fast ein bisschen widersprechen, ehrlich gesagt, weil die Daten sind eben nicht unbedingt da.
Ja, das ist ja erstmal verfügbar
machen. Man muss es verfügbar machen, genau. Und dann die Prozesskette einleiten, analysieren und dann optimieren. Das ist der Schritt, den wir gehen müssen. Nur Daten erfassen und dann haben wir eine nächste Datentonne, sage ich jetzt mal. Das bringt uns gar nichts. Und man muss eben den Prozess zu Ende denken. Wie kriege ich das hin, dass eben die Anlagen kontinuierlich analysiert und optimiert werden?
Okay, gut. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und alles Weitere, was es zum Thema Heizungsmonitoren gibt, kann man sich, wie gesagt, über den Link, der in den Shownotes ist, auch nochmal dann anschauen und durchlesen.
Ja, ganz lieben Dank für die Einladung nochmal. Vielleicht noch eine kleine Werbung von uns. Wir sind am 17. und 18. März sind wir in Erfurt mit unserer nächsten Roadshow. Können Sie uns auch live erleben.
Okay, oder dann eben auf die Weise. Genau, alles klar. Dankeschön.
Danke.
Das war die 42. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende, in der es dieses Mal um Heizungsmonitore ging. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wir freuen uns natürlich wie immer auch über Likes und Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.